Egal wie du lebst, bei A1 Family zählt, was euch verbindet. Und gemeinsam wird's günstiger. Mit A1 Simply Family. Exklusiv für alle treuen A1 Kunden. 60 GB für nur 9,90 Euro pro Monat. Treuen Kunden verbunden. A1.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Um das Budgetdefizit irgendwie in den kommenden Jahren doch noch in den Griff zu bekommen, muss Österreich sparen. Wer von den Einsparungen betroffen ist und wie sich diese tiefen Einschnitte politisch verkaufen lassen, darum geht's heute. Andras Sigetvare, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort beim Standard. Wir wissen, Österreich muss sparen, die Regierung muss Geld in die Kassen spülen bzw. weniger ausgeben. Finanzminister Markus Matterbauer von der SPÖ hat aus diesem Grund jetzt mehrere Gesetzesvorhaben zur Begutachtung ins Parlament geschickt. Fangen wir vielleicht mit einem großen Brocken an, nämlich der kalten Progression. Das berühmte dritte Drittel soll da jetzt nicht mehr abgegolten werden. Was bedeutet das genau, diese kalte Progression und die Teilabschaffung? Und was haben die Arbeitnehmer davon, beziehungsweise was entgeht ihnen jetzt?
Ja, hallo, von meiner Seite auch. Und wie immer, wenn ich beim Podcast zu Gast sein darf, gibt es am Ende einen Witz für alle, die gut durchhalten. So, jetzt zur kalten Progression. Also die kalte Progression ist etwas, was in Österreich eigentlich Jahre oder fast Jahrzehnte lang von unterschiedlichen Regierungen diskutiert wurde oder die Abschaffung eben dieser diskutiert worden ist. Weil einfach gesagt, in Österreich steigen die Einkommen eigentlich Jahr für Jahr mit. Das verhandeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Und wenn die Einkommen steigen, dann ist das auch in der Lohnsteuer so intendiert, dass damit auch die Steuerbelastung, also wer mehr verdient, wer ein höheres Einkommen hat, das ist das Leistungsprinzip in der Steuer, der soll auch ein bisschen mehr Steuern zahlen. Aber da gibt es jetzt so ein bisschen so etwas wie einen Spezialfall, und zwar betrifft das den Teil des Einkommens, der eigentlich nur mit der Inflation steigt. Also jedes Jahr, wie wir wissen, steigen ja die Preise, mal mehr, meistens weniger zum Glück. Und ein Teil der Einkommen steigt nur um diese Inflation mit, weil aber auch die Einkommensteuer in Stufen aufgebaut ist. Also je mehr man da verdient, umso ein größerer Anteil des Einkommens rutscht in eine höhere Steuerklasse. Und als kalte Progression bezeichnet man jetzt eigentlich jenen Teil des Einkommens, der da höher besteuert wird, aber eigentlich nur die Inflation abgeltet. Also es kann passieren, dass man am Ende des Tages eigentlich real, also unter Einberechnung der Inflation, gar nicht mehr verdient als im Jahr davor, oder zumindest nicht viel mehr, weil hier eben diese schleichende Steuererhöhung, wie man das immer genannt hat, etwas weggeknabbert hat. So, 2023 hat sich die türkis-grüne Regierung darauf geeinigt, diese kalte Progression abzuschaffen. Und da wurde ein besonderes Modell gewählt, also zwei Drittel passieren automatisch. Da werden also diese einzelnen Stufen in der Einkommensteuer Jahr für Jahr angehoben. Deswegen haben die inzwischen schon irgendwelche ganz komischen Kommastellen in sich drinnen. Das passiert eigentlich relativ unbemerkt einmal von der breiten Öffentlichkeit. Und ein bisschen der dritte Teil dieser kalten Progression, der passiert eben über einen politischen Entschluss. Auch da war im Gesetz fixiert, dass auch dieses Geld den Beschäftigten zugutekommen soll, aber dafür braucht es einen politischen Entschluss. Die Idee der Grünen war hier ein bisschen sozialpolitisch, ein bisschen noch eine Tangente einzuziehen, also ein bisschen hier gestalterisch auch aktiv zu sein, was mit diesen Mitteln passiert. Das waren im vergangenen Jahr, hat diese kalte Progression eben insgesamt etwa 3,6 Milliarden Euro ausgemacht. Das war der Umfang und ein Drittel davon, also dieses dritte Drittel, das jetzt mit einem politischen Beschluss zurückverteilt worden ist, bisher, das wird ab 2026, so sieht es jetzt einmal der Gesetzesvorschlag vor, nicht mehr zurückverteilt. Das heißt, bis inklusive 2029 im Koalitionsabkommen war das schon absehbar, dass das passieren wird. Vielleicht ein bisschen neu war, dass es jetzt so lange, nämlich bis inklusive 2029 eben dieser dritte Teil der kalten Progression nicht mehr rückerstattet wird. Und das ist natürlich in der Wirkung, das wird natürlich die Beschäftigten weniger freuen, kommt das natürlich einer eigentlich de facto einer Steuererhöhung gleich. Viel anders kann man das gar nicht sagen.
Der schleichende Lohnfraß, ich glaube, so hat es die ÖVP einmal genannt, diese kalte Progression. Gerald John, du bist Innenpolitik-Redakteur beim Standard und ebenfalls hier im Podcast-Studio, was uns heute natürlich sehr freut. Wie passt denn diese Ankündigung, die Andras gerade skizziert hat, zusammen mit diesem gebetsmühlenartigen Versprechen der verschiedensten Parteien, keine Steuererhöhungen, auch nach der Wahl nicht? Jetzt ist die Wienwahl geschlagen, alles anders?
Naja, es war schon vor der Wienwahl auch anders und das muss man fairerweise anmerken, nicht alle drei Parteien haben das ausgeschlossen im Vorhinein, sondern das waren ÖVP und NEOS. Dahinter steckt die aus vielen Wahlkämpfen bekannte Ideologie des schlanken Staates, bei der dann Sparen als mutige Tugend geframed wird, während Steuern nichts anderes als ein Hemmnis für Unternehmen und Beschäftigte seien. Danach merkt man dann immer, wenn es ein Sparpaket gibt, lernt man dann immer wieder, dass das dann eh so nicht gilt. In dem Fall war es auch schon ziemlich rasch, dass führende Wirtschaftsforscher schon im Herbst gesagt haben, okay, das Budget wird nicht ohne neuen Einnahmen zu sanieren sein. Gibt es mehrere Gründe dafür. Eine Sache ist natürlich der Zeitfaktor. In verschiedenen Papieren ist immer die Rede von so großem Einsparungspotenzial in Österreich, von Milliarden, die man da heben könnte. Aber selbst wenn man das jetzt ernst nimmt, diese Prognosen, dann sind das ja völlig langfristige Projekte. Also wenn der Staat wie jetzt schnell Geld braucht, um ein Budgetloch zu stopfen, ist das unrealistisch, allein mit Einsparungen zu machen. Was dafür spricht, ist dann auch noch die Rücksicht auf die Konjunktur. Wenn ich hart auf die Sparbremse steige, dann wird das die ohnehin schwache Wirtschaft noch weiter lähmen, in verschiedenen Fällen. Das kann bei Steuern natürlich auch passieren, aber da habe ich dann schon noch mehr Instrumente irgendwie bei der Hand, um da vielleicht besser zu lenken oder ein bisschen konjunkturschonender zu konsolidieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Bankenabgabe, die vermutlich jetzt nicht so große Konjunkturdellen verursachen wird. Und wenn man von der Bankenabgabe spricht, kann man natürlich auch ein Argument der Fairness hereinbringen, dass man dann sagen kann, wenn mit Steuern kann ich halt tendenziell auch Vermögen und reichere Leute gut belasten, als wenn ich bei den Staatsausgaben spare, die tendenziell schon stark Menschen zugutekommen, die auf den Staat angewiesen sind, auf die Hilfe. Unterm Strich war es immer so, dass jede Budgetsanierung letztlich einen Mix aus Ausgaben und Einnahmen gebracht hat. Das war in Österreich so, das war auch eigentlich in den meisten EU-Staaten der jüngeren Vergangenheit so. In dem Fall, im österreichischen Fall, ist das Gleichgewicht schon sehr stark auf Seite der Ausgaben. Man wird sehen, wie die Abrechnung am Ende dann stattfindet, aber 5 Milliarden zu 1,4 Milliarden Einnahmen. Allerdings kann man da jetzt wieder streiten, was ist jetzt Ausgabe, was ist Einnahme. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Klimabonus, über den wir heute ja vielleicht noch reden werden, streiche, dann schlägt eben eine Steuererhöhung durch, die es gegeben hat auf fossile Energieträger. De facto ist das dann auch nur eine Steuererhöhung, wird aber in dieser Rechnung jetzt auf Seiten der Ausgabenkürzungen verbucht.
Vielleicht darf ich da nur einhaken, dass da würde ich widersprechen. Ich glaube, der absolut größte Teil, und das ist eigentlich, finde ich, das Interessante, und das ist das, was sich NEOS und ÖVP tatsächlich vorhalten lassen müssen, ist, dass sie eben immer kampanisiert haben mit keinen neuen Steuern. Und der absolute überwiegende Teil, zumindest nach meiner Leseart, passiert über neue Steuern, eigentlich mit zwei Ausnahmen. Sehe ich da eigentlich nur neue Steuern und eben der Klimabonus, der erwähnt wurde, dass der de facto bedeutet nicht, dass dieser Klimabonus abgeschafft wurde, dass die CO2-Steuer voll durchschlägt. Und das sind 2 Milliarden allein vom Volumen her. Also wenn wir das und noch die Abschaffung der kalten Progression dazu rechnen und vielleicht einige kleinere Steuern, von denen es da jede Menge gibt, wie zum Beispiel auf Versicherungssteuer für E-Autos, die Abschaffung der Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen, okay, jetzt Tabaksteuer, also Kleinigkeiten rechne ich jetzt doch gar nicht dazu, dann ist das schon weit über der Hälfte an Volumina. Also eigentlich ist der größte Teil, zumindest in meiner Leseart, sehr wohl über neue Steuern, die da bestritten wird. Was ich, wie gesagt, auch okay finde, sogar inhaltlich, gibt gute Argumente, die der Gerald eh schon erwähnt hat, nur so benennen müsste man es und müsste auch die Regierung.
Da ist die Frage, ob der politische Wille dabei ist, das wirklich so zu benennen oder nicht. Wir werden es wahrscheinlich in diesem Podcast nicht klären können. Was wir klären können, ist, was denn tatsächlich noch eingespart werden soll. Es gibt nämlich einige Familienleistungen, die wohl mehr oder weniger eingeschränkt werden. Fangen wir da an mit der Familienbeihilfe. Da soll die sogenannte Valorisierung ausgesetzt werden. Ganz kurz, das heißt eigentlich nur, dass mit der Inflation auch die Bezüge steigen. Das soll jetzt erstmal pausiert werden. Was bedeutet das für die Bezieher dieser Beihilfe jetzt eigentlich genau, Andrasch?
Naja, das hängt ein bisschen noch von der Inflation ab, wie sie sich entwickelt, aber vereinfacht gesagt lässt sich sagen, dass die Familienbeihilfe ein bisschen real sinken wird im kommenden Jahr. Also die Beträge bleiben gleich, aber durch die Teuerung, die jetzt aber nicht wahnsinnig dramatisch ist, wird das aber etwas weniger Geld sein. Und wer zum Beispiel mehrere Kinder hat, für wen also diese Familienbeihilfe da ein bisschen mehr zusammenkommt, für den ist das ein bisschen ein schmerzhafter Einschnitt. Also zum Beispiel heuer sind diese Beträge um etwa 5% gestiegen, damit man eine Dimension bekommt. Zum Beispiel diese Höhen sind recht unterschiedlich, je nachdem, wie viele Kinder man hat und wie alt die sind. Aber zum Beispiel für ein Einzelkind ab 3 Jahren sind so 148 Euro, die dann Familienbeihilfe pro Monat ausbezahlt werden. Für ein Kind ab 10 Jahren sind es so 171,80 Euro. Und eben jedes Jahr steigen diese Beträge seit 2023 eben mit der Inflation mit. Und auch das wird jetzt im Sinne dieses Sparpaketes kassiert. Interessant ist, dass das für die Regierung, offenbar wahrscheinlich für die ÖVP, eigentlich ein bisschen fast unangenehm ist, weil das findet sich dann weder im Koalitionsabkommen, dieser Punkt, noch hat man das jetzt bisher so ganz offen benannt. Es wird aber so kommen und lässt sich auch schon in den jetzt eingebrachten Gesetzen zumindest indirekt ablesen, die da aus dem Finanzministerium ans Parlament geschickt worden sind.
Kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon beziffern, wie viel Geld dann tatsächlich eingespart werden soll? Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind diese Familienbeihilfen um 4,6% Anfang 2025 gestiegen. Wie die Inflation dann aussieht nächstes Jahr, das wissen wir ja noch nicht.
das wissen wir noch nicht genau, aber zumindest zur Schätzung, die ich jetzt heute gehört habe, es gab einmal eine, die wurde im Rahmen der Koalitionsverhandlungen diskutiert, da war von 150 Millionen Euro die Rede. Das dürfte aber eine Schätzung unter der Annahme gewesen sein, dass die Inflation nicht voll abgegolten wird, sondern nur zum Teil. Da geht es offensichtlich doch eher um einen Betrag von um die 300 Millionen Euro, höre ich jetzt zumindest. Wie viel das dann genau ist, das wird man wahrscheinlich dann in der kommenden Woche noch einmal sehen, aber dürfte auf jeden Fall doch ein deutlich mehrstelliger 100 Millionen Betrag sein, der da zusammenkommt.
Ebenfalls soll die Valorisierung des Kinderabsatzbetrages gestrichen werden. Ganz kurz auch noch dazu, was kann da eingespart werden und was bedeutet das für die Bezieher?
Das ist ein deutlich kleiner Betrag, dieser Absatzbetrag, das sind irgendwie 67,80 Euro, die da pro Jahr eben als Absatzbetrag, also als steuerlicher Absatzbetrag, das heißt, man kann sie eigentlich von der Steuerschultern abziehen. Das ist noch so ein Zusatz-Goodie für Menschen eben mit Kindern, die beschäftigt sind. Auch das wurde neu eingeführt von der alten Koalition, dass auch da eine Valorisierung dieses Betrages stattfindet, parallel eben zur Abschaffung der kalten Progression. Und auch damit ist jetzt vorbei, ist aber etwas kleiner. Also da geht es um rund 45 Millionen Euro. So beziffert ist das zumindest das Finanzministerium.
Viel Geld im großen Gesamtbudget, dann doch eher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gerald, wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen im Vorfeld, dass die ÖVP und die Neos wohl doch einige Steuererhöhungen in Kauf nehmen müssen, obwohl sie eigentlich immer wieder versprochen haben, dass so etwas nicht kommen soll. Durchaus bitter für die Partei. Aber dieser Punkt jetzt, die Familienbeihilfe, die Abschaffung der Valorisierung, wie bitter ist denn dieser Punkt für die Sozialdemokratie? Ich kann mich erinnern, Andreas Babler hat im Wahlkampf noch eine Kindergrundsicherung gefordert, die auch, wenn auch in abgespeckter Version, irgendwie ins Regierungsprogramm bekommen. Muss auch die Sozialdemokratie in diesem Fall federn lassen?
Die werden sich auch federn lassen müssen. Ich meine, das tut der Familienpartei, der selbsternannten Familienpartei ÖVP schon auch weh, muss man sagen. Aber der SPÖ natürlich auch. Also man kann sagen, die Sozialdemokraten haben in der Opposition schon recht dick aufgetragen, was die Kritik an der Regierung immer belangt hat, wenn es darum ging, ihnen vorzuwerfen, sie ließen die Leute in der Teuerungskrise allein. Gut, nach diesem Maßstab werden sie vermutlich gemessen werden. Und ja, es ist ein Hauptziel von Andreas Babler, Kinder abzusichern, die Kinderarmut zu bekämpfen. Die Valorisierung der Familienbeihilfe ist jetzt ein kleiner Baustein, der eine Gegenrichtung gibt. Aber wenn man jetzt ins Regierungsprogramm reinliest, da steht noch ganz, ganz viel mehr drinnen. Also da gibt es starke Einschränkungen der Sozialhilfe, speziell bei den Kinderzuschlägen. Ja, es findet sich auch die Kindergrundsicherung drin, aber äußerst unkonkret. Also das ist ein mittlerer Absatz mit vielen technischen Begriffen. Man versteht nicht wirklich, was darunter zu verstehen ist und man weiß nicht, wie es dotiert wird, wie es ausschauen wird. Also ob das kommt, das ist alles noch sehr widersprüchlich, ist sehr unsicher. Da wird es viel zu erklären geben, aber nicht nur auf diesem Punkt. Also ein hart zu verdauen für die SPÖ sind auch die Einschnitte bei den Pensionen. Das scheint vielleicht für jüngere Menschen nicht so dramatisch. Also es wird die Möglichkeit zur Frühpension zum Beispiel, der sogenannten Korridorpension, eingeschränkt. Da werden so ein bisschen die Alterslimits verschoben und die Voraussetzungen. Aber was ich höre von einem SPÖ-Abgeordneten, den kriegen sehr viele Protestmails von Menschen. Also es ist sehr vielen Menschen offensichtlich wichtig, erstmöglich in Pension zu gehen. Das war auch immer ein Asset der Gewerkschaft, die mit der SPÖ verbandelt ist, zu garantieren, wir lassen die Pensionen unangetastet und wir ermöglichen den Gang in die Frühpension. Und ja, in dieser Wählergruppe ist die SPÖ auch stärker als in allen anderen altersmäßigen Wählergruppen. Das ganze Setting ist schwierig für die SPÖ. Also sie hat immer gesagt, in einer Rezession soll man nicht sparen. Jetzt müssen sie sparen. Also es sind auch Sparmaßnahmen. Jetzt kann man, wie der Andrasch Eck richtig gesagt hat, darum streiten, was sind jetzt wirklich Einnahmen oder was sind Sparmaßnahmen. Aber ja, wenn es da Einschnitte gibt, dann ist das einfach spürbar. Für sozialdemokratische Wählergruppen sicher auch schmerzhaft. Jetzt können die SPÖ schon noch sagen, sie haben auch Attraktives im Programm. Also Geld gegen Arbeitslosigkeit wird investiert. Die Mietpreisbremse, die Kindergrundsicherung haben wir schon besprochen. Ist alles recht vage. Aber da weiß man auch nicht, muss man schauen, wie das finanzierbar ist alles miteinander. Bei der Wien-Wahl hat sich das noch nicht so gezeigt. Also da konnte die SPÖ noch, glaube ich, auf Tagen auf jeden Fall in Wien. Wir haben damit nichts zu tun. Das Schlamassel haben ja wirklich andere angerichtet. Aber das wird dann in 5 Jahren anders spürbar sein. Und dann wird man sehen, wie es dann ausgeht. Auf der anderen Seite, was man positiv stimmen kann, der Finanzminister Matterbauer macht eine sehr souveräne Figur, entgegen dem, was ihm nachgesagt worden ist in verschiedenen Schlagzeilen und verschiedenen Kommentatoren, dass da möglicherweise irgendwie so der linke Sprengmeister in die Regierung kommt. Er ist laut diesem Vertrauenschart der APA der Politiker, der das meiste Vertrauen bekommt. Also wir haben schon viele Finanzminister gehabt, die haben Sparpakete gemacht und haben dann sehr viel Vertrauen bekommen. Das kann was sein, worauf man aufbauen kann, dass die Regierung dann trotzdem und auch die SPÖ Vertrauen gewinnt, obwohl sie Unpopuläres machen muss.
Ich glaube auch ein Problem des Ganzen, und das ist wahrscheinlich vor allem für die SPÖ wahrscheinlich schon am Ende des Tages die Einsicht, dass ein Teil der Probleme ja aktuell und ich würde sogar sagen der größte Problem ist schon auch daher rührt, was Fiskalchef Christoph Bartelt immer so ein bisschen als eine Dynamisierung bei den Ausgaben und bei den Einnahmen anspricht. Nicht, also man hat die kalte Progression. Früher war das ja so, dass Regierungen eigentlich gar nicht so viel machen mussten. Die konnten nämlich Sparpakete auflegen. Da mussten sie nur ein bisschen warten und diese schleichenden Steuererhöhungen, die haben dafür gesorgt, dass laufend eigentlich deutlich mehr Geld in die Kassen gespült ausgespült worden ist. Und gleichzeitig hat man die Ausgaben, eben wie Familienbeihilfe zum Beispiel, die war nicht dynamisiert, die wurde nicht automatisch angepasst. Das heißt, man hat da ein bisschen zugewartet, dann hat sich ein bisschen Geld zusammengesammelt in der Kasse und dann konnte man irgendwie entlasten und die auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer die größten Steuerreformen aller Zeiten ankündigen. Aber jetzt durch diese Reformen, die es gegeben hat, hat man das eigentlich umgekehrt nicht. Man hat die Ausgaben, die laufend erhöht, auch wenn sie sinnvoll sein mögen, wie für Familienleistungen. Und man hat gleichzeitig diese Dynamik bei den Eingaben völlig abgeändert. Und das schafft schon laufend, auch wenn das noch so sinnvolle Maßnahmen sein mögen, eine wahnsinnige Budgetschieflage. Und vor allem wäre es ja viel angenehmer, es andersrum machen zu können, nicht? Wenn man ein bisschen wartet und sagt, okay, wir können jetzt entlasten, ist diese ganze Unruhe nicht da. Jetzt sieht man jetzt auch nicht. Wir haben jetzt eine wirtschaftlich schwierige Lage. Die Regierung fährt mit dem Sparprogramm rein, verunsichert damit Unternehmer und auch vor allem Haushalte noch weiter. Und das schafft eigentlich eine total, meiner Meinung nach, giftige Konstellation. Und sich da ein Stück weit zu befreien, glaube ich, macht eigentlich Sinn und sich auch längerfristig zu befreien davon.
Man hat sich also quasi das Paket mitgenommen und das wird jedes Mal schwerer, wenn die Inflation ansteigt im Vergleich zu früher, als diese Valorisierung eben noch nicht im Spiel war. Jetzt haben wir über die Familienbeihilfe gesprochen, wir haben über die kalte Progression gesprochen. Ich würde gerne noch über ein Detail sprechen, das mir ins Auge gestoßen ist, nämlich der sogenannte Pendler-Euro. Wir wissen, der Klimabonus ist Geschichte, die CO2-Steuer, die bleibt allerdings trotzdem. Als Gegenleistung sollen die Autofahrer jetzt mit dem sogenannten Pendler-Euro etwas zufriedengestellt werden. Der wird von 2 auf 6 Euro verdreifacht. Andrasch, für alle, die jetzt vielleicht nicht mit dem Auto pendeln und auch das Pendlerpauschale noch nie gebraucht haben, was ist das genau? Wie groß ist dieser Pendler-Euro wirklich und was wird es kosten?
Es beginnt schon gleich, der Glaubenskrieg beginnt schon gleich, wenn du das sagst, weil wir sagen nämlich immer in der Wirtschaft, oder ich zumindest, immer die Pendlerpauschale, auch wenn es gesetzlich anders heißt.
Es ist das Pendlerpauschale, ich muss dich enttäuschen.
Es ist gesetzlich das, aber es klingt trotzdem einfach so viel besser, wenn man die sagt.
Es klingt also ich absolut bleib bei absurd, die. Ich gebe dir recht, ja.
Also der Pendler-Euro ist eine ebenfalls auch eine kleine steuerliche Extra-Goodie, auf die Menschen Anspruch haben, die eben zu ihrem Arbeits-, also die vom Wohnort zum Arbeitsplatz pendeln und die, das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt, Anspruch auf die Pendlerpauschale haben. Also diese Pendlerpauschale gibt es eben je nachdem, ab einer bestimmten Entfernung und je nachdem, ob öffentliche Verkehrsmittel zumutbar sind. Also die große Pendlerpauschale, die gibt es zum Beispiel schon ab einer Wegstrecke von 2 Kilometer, wenn gar keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Ist eben eine steuerliche Gutschrift, die man da nutzen kann. Und dieser Pendler-Euro, der ist ein Absatzbetrag, das unterscheidet ihn schon mal von der Pendlerpauschale. Das heißt, es kommt nicht darauf an, welche Steuersätze oder wie viel man verdient. Man kann ihn einfach 1:1 eigentlich abziehen. Die Höhe richtet sich nach der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsort. Also bisher war das so zum Beispiel, wenn man 30 Kilometer insgesamt Weg hatte, hin und zurück zur Arbeit, hat man halt 2 Euro im Monat, das waren 60 Euro, diesen Absatzbetrag bekommen. Jetzt werden das insgesamt 180 Euro zum Beispiel in diesem Fall sein, also eine Verdreifachung des Betrages pro Monat, den man sich dann abziehen kann. Also entweder über den Arbeitgeber direkt oder am Ende des Jahres. Das ist eine Abgeltung. Der Klimabonus war natürlich im Umfang deutlich größer. Den gab es ja für alle. Der war ja eigentlich pro Person gerechnet, also sowohl für Erwachsene, die volle Summe, für Kinder die Hälfte. Da haben also manche Haushalte von fast 1.000 Euro zuletzt im Jahr bekommen. So hoch, also da ging es um einen Betrag eben von insgesamt 2 Milliarden, so hoch ist dieser Pendler-Euro da nicht. Diese jetzige Aufstockung, die kostet also dem Staat 110 Millionen Euro, ist aber relativ gezielt für Beschäftigte, soll eben diesen Entfall des Klimabonus zum Teil kompensieren in diesem deutlich engeren Rahmen, also nur für Menschen, die tatsächlich pendeln. Und das ist eben der SPÖ sehr wichtig, dass es also ein Absatzbetrag ist. Das heißt, er wird 1:1 tatsächlich abgezogen von der Steuerschuld und hilft nicht irgendwie besser verdienen, die in höheren Steuerstufen sind, schon mehr. Also es ist ein kleines Extra-Goodie, auf den sich die Koalition auch geeinigt hat.
Aber ergänzen muss man vielleicht in diesem Zusammenhang, nicht ausschließlich Autofahrer haben da Anspruch. Also die kleine Pendlerpauschale, wenn ich das richtig verstehe, kommt ja auch Leuten, die Öffis benutzen. Da muss sogar das Öffi zufahren und da ist der Pendler-Euro auch dran gekoppelt. Oder anderes.
Genau, ja, genau. Also es ist eigentlich völlig wurscht, sozusagen, wie man, also man kann diese 2 Kilometer quasi, die könnte man jetzt auch im Prinzip spazieren in die Arbeit. Die Entfernungen sind relevant und ob die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zumutbar ist oder nicht. Was man dann tatsächlich tut, also wie man dann tatsächlich in die Arbeit kommt, das ist im Grunde genommen dann eigentlich gleichgültig. Da gibt es also keine Pflicht, da irgendwie nachzuweisen. Das ist immer wieder schon angedacht worden, auf verschiedenste Wege da eine Art Ökologisierung einzuführen oder da in irgendeiner Form aber es ist bisher nicht getan worden. Es gelten eigentlich die Entfernungen zwischen Wohnort und Arbeitsort und die öffentliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als relevante Kriterien.
Trotzdem stellt sich irgendwie die Frage, auch wenn es für öffentliche Verkehrsmittel dient, verschiedenste NGOs oder auch Oppositionsparteien, allen voran die Grünen, die FPÖ da eher weniger, kritisieren ja immer wieder, dass sehr viel Geld zu holen wäre bei sogenannten klimaschädlichen Subventionen, für die ja der Staat jährlich sehr viel Geld ausgibt. Jetzt streicht man diesen Klimabonus. Auch die Autofahrer profitieren von diesem sogenannten Pendler-Euro. Provokant könnte man sagen, das ist Retropolitik.
Da muss ich auch schon nochmal fairerweise dazu sagen, der Klimabonus hat jetzt auch keinen Marschall in dem Sinn gehabt, dass man das Geld nur für Öffis ausgeben konnte. Die Idee dahinter, wie schon gesagt, war, zugunsten des Klimaschutzes künstlich hochgeschraubten Preise von fossilen Brennstoffen, von Benzin zum Beispiel, zu kompensieren. Und jetzt ein Pendler, der mit dem Auto fährt, wird das Geld schon bisher auch den Klimabonus für Benzin und Diesel ausgegeben haben, möglicherweise. Ne? Und der Pendler-Euro soll das jetzt abmildern. Was wahr ist, ja, es wurde wieder mal die Chance eben verpasst, da eine Ökologisierung reinzubringen, dass man diese Pendlerförderung stärker oder ein bisschen zumindest daran koppelt, ob jemand Öffi verwendet oder nicht. Geht sicher nicht in jeden Fällen. Es gibt natürlich Menschen, die wohnen wirklich in der Einschicht und da gibt es einfach keine Öffis. Da kann man nicht vorhin anfangen, glaube ich, denen die finanzielle Grundlage zu streichen und dann irgendwann einmal vielleicht, weil in 10 Jahren die Bahn gebaut wird oder was, weiß ich Gott. Aber ja, es würden Förderungen bestimmte gestrichen im Sparpaket, das stimmt natürlich für erneuerbare Energie, E-Mobilität und manche klimaschädliche Subventionen blieben dann wie immer unangetastet, wie zum Beispiel das Dieselprivileg, also die begünstigte Besteuerung von Diesel.
Dann wechseln wir noch einmal zu einer anderen möglichen Einnahmequelle. Andrasch, die Internetriesen sollten besteuert werden. Ich sage das mal einfach so plastisch. Es geht um die sogenannte Digitalsteuer, die wird jetzt wohl doch noch etwas auf sich warten lassen. Du hast das recherchiert. Was wird daraus, beziehungsweise was wurde daraus und was für Einnahmen könnten da potenziell entgehen?
Ja, also es wird nichts daraus. To make a long story short, die kommt nicht. Das war auch etwas, worauf sich alle eigentlich in Österreich ganz gern verständigt haben. Die Digitalsteuer trifft sie doch vor allem große Internetkonzerne wie Alphabet oder Meta. Und die Idee, die gibt es schon. Diese Digitalsteuer gibt es in Österreich schon seit 2020. Die hat zuletzt etwa 100 Millionen Euro im Jahr dem Staat eingebracht. Jetzt war die Idee da, die anzuheben. Das haben sich schon ÖVP und FPÖ eigentlich darauf verständigt. In der kurzen Periode, wo die beiden Parteien eine Regierung bilden wollten, haben das auch nach Brüssel gemeldet, diesen Plan. Und auch die jetzige Dreierkoalition hat sich also auf die Anhebung oder Anpassung, wie das geheißen hat, im Koalitionsabkommen der Digitalsteuer verständigt. Allerdings hat man diese Rechnung ohne dem neuen Herrn im Weißen Haus gemacht, Donald Trump. Der hat nämlich gleich nach seinem Amtsantritt seinen Finanzminister damit beauftragt, zu prüfen, welche Länder eigentlich unfaire Steuern gegen US-Konzerne einheben. Da geht es darum, dass es relativ kompliziert, aber auch um das ein bisschen zu vereinfachen, der Steuerland, also dort, wo ein Unternehmen besteuert wird, ist meistens dort, wo er entweder seinen Sitz hat oder seine Geschäftstätigkeit verrichtet, also zum Beispiel eine Niederlassung hat. Jetzt ist das bei den Digitalkonzernen, ist das im Regelfall Kalifornien oder dort irgendwelche IP-Rechte geparkt sind, Bermudas oder so etwas ähnliches. Also auf jeden Fall nicht Österreich. Das heißt, da gibt es eigentlich keinen Steueranknüpfungspunkt in Österreich. Jetzt hat man trotzdem diese Digitalsteuer hier eingeführt. Wir sehen aber die USA als eine Benachteiligung. Da gab es auch schon einen längeren Streit, der da getobt hat. Die USA haben da auch schon vor Jahren damit gedroht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Man hat aber diesen Konflikt unter Präsident Joe Biden eben dann vorerst auf Eis gelegt. Jetzt mit der neuen Administration haben die USA aber gesagt, okay, sie werden das weiterverfolgen, diese möglichen Gegenmaßnahmen gegen Länder, die das überhaupt schon einheben. Das ist sozusagen die eine Tangente. Und das zweite Problem war, dass es gibt ja auch den Zollstreit mit den Amerikanern, wo jetzt der ja auch passiert ist bis Anfang Juli zumindest einmal, aber wo auch die Europäische Union unter Umständen erwägt, die Digitalsteuer EU-weit einzuführen oder auch anzuheben. Es wäre eigentlich ein EU-weites Projekt gewesen, daraus ist aber nichts geworden, weshalb eben einige Länder wie Österreich oder Spanien oder auch Frankreich allein vorangegangen sind mit eigenen Digitalsteuern. Aber in dieser Gemengelage eben möglicherweise, dass es die EU als Antwort auf die Zölle der USA braucht, einerseits und zweitens, weil die USA da ohnehin offenbar schon einzelne Länder nun ins Visier nehmen, hat sich offenbar die Regierung dazu entschlossen, von dieser Erhöhung der Digitalsteuer abzusehen. Das wären eben diese erwähnten 50 Millionen gewesen. Also in dem Gesetzeskonvolut, das jetzt vom Finanzministerium ans Parlament geschickt worden ist, wo sich da eigentlich alle anderen Steuermaßnahmen schon wiederfinden, gibt es das jetzt nicht mehr und wir hören auch, dass dieser Punkt so nicht kommen wird. mal schauen, ob das dann auch auf EU-Ebene kommt. Ich glaube, das haben eben auch alle deshalb ganz gern nicht, weil es hätte eben diese US-Unternehmen betroffen. Auch die Zeitungsverleger hätten das sicherlich ganz gerne gesehen und es hätte sich auch politisch wahrscheinlich ganz gut verkaufen lassen aus Sicht der Regierung, auch wenn es nicht um die ganz großen Beträge geht.
So hat es also der Herr aus dem Weißen Haus auch in diesem Podcast geschafft an dieser Stelle. Kommen wir trotzdem noch einmal ganz kurz zurück nach Österreich und sprechen vielleicht über die türkis-grüne Zusammenarbeit. Gerald, wenn wir uns jetzt die Projekte anschauen, die gestrichen werden sollen bzw. abgeändert werden sollen, die teilweise Abschaffung der kalten Progression, das war eines der Leuchtturmprojekte von Türkis-Grün. Die Valorisierung der Sozialleistungen ebenfalls, Werner Kogler ist da immer noch sehr stolz drauf, wenn man sich Interviews von ihm anhört, das gratis Klimaticket für 18-Jährige, das musst du auch schon dran glauben, der Klimabonus sowieso. Da scheint relativ wenig von dem übrig zu bleiben, was man sehr medienwirksam in den letzten Jahren beschlossen hat. Was sagt denn das über die Performance der vergangenen Regierung aus?
Naja, zum einen einmal, dass diese Regierung schon weitgehend eine Politik der ungedeckten Schecks gemacht hat. Das muss man sagen. Also auf Gegenfinanzierung wurde weitgehend verzichtet. Und eben, wir haben schon gesprochen über die kalte Progression, die Abschaffung. Meines Erachtens war das sozusagen irgendwie der Kardinalfehler, möchte ich sagen, irgendwie, wenn man wusste, in welche Situation man schlittert. Also man wusste es vielleicht nicht genau von den Zahlen her, aber es war absehbar, dass die demografischen Kosten steigen werden für die Pensionen, für das Gesundheitssystem, für die Pflege. Das weiß man nicht erst seit dem jüngsten Fiskalratsbericht, wo das noch einmal aufgedröselt worden ist. Man wusste, dass es viel Bedarf in Investitionen gibt, eben auch den Ausbau der Pflege, in Kinderbetreuung, dass es der Staat viel Geld braucht. Und in so einer Situation hat man eben die Steuerbasis untergraben. Jetzt kann man sagen, okay, es ist fair, dass diese schleichende Steuererhöhung nicht kommt. Aber aus einer pragmatischen Sicht würde ich sagen, der Staat muss zuallererst schauen, ob er mit dem Geld auskommen kann, was er einnimmt. In der Vergangenheit hat man das einfach dann so mit alle paar Jahre mit einer Steuersenkung gemacht. Aber in einer Situation wie dieser, dass man nach zwei großen Krisen dann ein Budgetloch hat, wäre es gut argumentierbar gewesen, okay, diesmal muss die Steuersenkung halt noch ein paar Jahre warten, aber wir geben dieses Mittel nicht ganz der Hand und wir stärken den Staat, indem wir eben an dieser Progression festhalten. Also ich finde, das wäre sinnvoll gewesen. Es ist nicht so, dass Österreich jetzt dann gar kein Budgetproblem gehabt hätte auf langer Sicht, aber es wäre schon deutlich entschärft gewesen. Dass jetzt vor allem grüne Projekte, also am Anfang mal schnell gekippt werden wie der Klimabonus, das erklärt sich schon mal daraus, dass die Grünen sich halt nicht mehr wehren können, ja, und nicht in der Regierung sitzen. Und den Klimabonus zu streichen, das geht halt leicht. Das kann man mit einem Federstrich mehr oder weniger machen. Der ist einfach überwiesen worden und das Geld kommt dann immer an. Jetzt kann man halt hoffen, dass das viele Familien vielleicht gar nicht gemerkt haben, ja, obwohl es eigentlich recht viel Geld war für eine vierköpfige Familie im Land, 870 Euro. Die ÖVP opfert auch einen Teil eines Prestigeprojekts. Das ist schon natürlich schon sehr spannend, weil die ÖVP führt ja immer die Leistungsträger im Mund. Auch der Nehammer hat das noch, die kalte Progression, auch das letzte Drittel, das jetzt gestrichen wird, hat gesagt, ja, das kommt den Leistungsträgern zugute. Und offenbar opfert sie eine Maßnahme, die den Leistungsträgern zugute kommt, lieber als überhaupt über eine Erbschafts- oder Schenkungssteuer zu reden. Also da kann man jetzt schon diskutieren, wie schlüssig der Leistungsträgerbegriff der ÖVP ist. Das kann jeder für sich jetzt bewerten. Verteilungspolitisch fällt es der ÖVP vermutlich deshalb leichter, weil mit diesen Maßnahmen des letzten Drittels der kalten Progression Geld ausgegeben worden ist, das nicht zuletzt unteren Einkommen zugute gekommen ist. Da hat es da so einen 60-Euro-Bonus gegeben für sozial schwächere Familien und das wird gestrichen und das ist jetzt nicht so die typische ÖVP-Klientel, glaubt man wahrscheinlich.
Andras, Zähne zusammenbeißen, zwei Jahre sparen und anschließend geht's wieder bergauf und es regnet wieder Milch und Honig hier in Österreich. So klingt es zumindest etwas überspitzt gesagt, wenn man derzeit Vertretern der Bundesregierung zuhört. Ist es denn wirklich so?
Was die Budgetsituation betrifft, und die dürfte nicht viel rosiger werden, also da hat der Fiskalrat in der vergangenen Woche eine Rechnung vorgelegt, das geht irgendwie bis 2070, das kann man jetzt alles vergessen, wer weiß schon, was die nächsten 20 Jahre passiert. Aber interessant ist doch so, dass die Abschätzung, die vielleicht, die man sich rauspicken kann, ein bisschen ist, in welche Richtung es in die kommenden 10 Jahre geht, und da zeichnet sich so ein Trend ab. Interessant ist, dass die Kosten für die Pensionen eigentlich laut Experten schon am Höhepunkt sind, also wir haben diese Alterung, die jetzt voranschreitet, dass viele Leute aus dem Berufsleben raus austreten, die hat sich schon vollzogen. Also wir erreichen da jetzt einen Peak bei den Pensionsausgaben gemessen am Budget. Aus jetzigen Prognosen können sich natürlich auch als falsch herausstellen. Aber man erwartet einen Anstieg der Ausgaben, einerseits der öffentlichen Ausgaben für Pflege und andererseits auch der öffentlichen Ausgaben für Gesundheit. Und zwar das so stetig peu à peu. Und das wiederum bedeutet, dass dieser Druck auf die Budgets zunimmt. Also der Fiskalrat hat auch so eine Budgetlücke errechnet. Also was fehlt eigentlich zum Beispiel im Jahr 2040? Und da kommt man auf ein Budgetloch von zum Beispiel 2,3% oder 2% ungefähr des BIP. Also die Größenordnung ist, glaube ich, egal. Aber was die sagen, ist hauptsächlich, wenn wir nichts tun und auch nur dieses Sparpaket, das ist jetzt schon mit eingerechnet, wird da wieder ein Bedarf für ein Sparpaket einfach sein in Zukunft oder für höhere Steuern. weil sonst einfach diese demografiebedingten Ausgaben steigen werden, und zwar eben gar nicht so sehr für Pensionen, eher für Gesundheit und Pflege. Es hängt natürlich alles davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Da ist so ein leichtes Wirtschaftswachstum angenommen. Wenn das zum Beispiel durch irgendein Wunder deutlich stärker ausfällt, dann würden sich diese Probleme vielleicht von selber auflösen. Andererseits, wenn wir wiederum in eine Dauerrezession rutschen oder da bleiben, dann würden sich die Probleme entsprechend verschärfen. Aber die Richtung geht eher so, dass da die Budgetspielräume nicht sehr viel größer werden über die kommenden Jahre. Eher im Gegenteil.
Andrasch, Gerald? Ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Allerdings, Andrasch, du bist uns noch einen Witz schuldig, den du zu Beginn der Sendung angekündigt hast.
So ist es. Jetzt habe ich den lange gesucht. Ich kürze ihn jetzt ab aufgrund der Zeit. Ein Witz, den mir einer meiner Kinder erzählt hat. Ein Hai ist im Meer und ist ganz mies drauf und kommt ein Barracuda vorbei und sagt, nanu, was ist los, warum bist du schlecht drauf? Sagt er, ja, ich versuche schon sein Kreuzworträtsel seit einer Stunde zu lösen, ich schaff's nicht. Na, sag mal, vielleicht kann ich dir helfen. Sagt er, naja, da steht drinnen ein Raubfisch mit 3 Buchstaben. Und der Barracuda schaut dann, sag mal, bist du blöd? Denk doch mal an dich selber. Und der Hai haut sich mit der Flosse auf den Kopf. Ach ja, richtig, Uwe.
Na gut. Vielen Dank euch beiden für euren Besuch heute im Podcast-Studio. Danke euch.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung der Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, US-Präsident Donald Trump kündigt an, das berüchtigte Gefängnis Alcatraz wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Das Gefängnis soll für Amerikas gefährlichste und gewalttätigste Kriminelle wieder eröffnet und erheblich vergrößert werden. Außerdem kündigt Trump an, künftig alle Filme, die nicht in den USA produziert werden, mit 100% Zöllen zu belegen. Zweitens, Israel will seine Offensive im Gazastreifen noch weiter verschärfen. Das israelische Sicherheitskabinett hat nach Angaben aus Politikerkreisen einen Plan verabschiedet, der unter anderem die Eroberung des Gazastreifens und eine dauerhafte Besetzung des Palästinensergebiets vorsieht. So soll die Bevölkerung des Gazastreifens nach Süden umgesiedelt werden. Gleichzeitig warnen NGOs wiederholt vor einer drohenden Hungerkatastrophe und Gesundheitskrise im Gazastreifen. Und drittens, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ entscheidet sich heute für die NEOS als Koalitionspartner. Damit kommt es zu einer Neuauflage von Rot-Pink in Wien. Für politische Beobachter kommt dieser Schritt nicht überraschend. Die liberalen NEOS gelten schon länger als Favorit des Bürgermeisters. Ludwig hatte bereits im Vorfeld angekündigt, bis zum Sommer mit den Koalitionsverhandlungen fertig sein zu wollen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.